Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, dass wir das jetzt einmal sehen. Wer kann mir denn sagen, was das ist? Wer erkennt das? Ein bisschen lauter. Nee, traut sich keiner?
Eine Deckenkuppel,
ja. Jetzt noch ein bisschen näher ranzoomen an die Deckenkuppel. Ein Loch im Himmel. Gar nicht so schlecht. Es ist schwer zu erkennen, aber da hängt noch was aus dem Loch raus. An so Stahlseilen, an so kleinen Fäden. Sieht man gar nicht. Eine Taube. Man sieht die Füße unten so ein bisschen angedeutet. Das ist das sogenannte Heiliggeistloch. Habt ihr das schon mal gehört? Das Heiliggeistloch. In manchen Kirchen in Süddeutschland, wer dort Urlaub macht und mal eine Kirche besucht, kann so ein Loch in der Decke der Kirche entdecken. Warum gab es das? In manchen Kirchen war es Tradition, dass zu Himmelfahrt an diesen kleinen Seilen, wo jetzt die Taube dran hängt, eine Christusfigur gehängt wurde und wurde dann vom Küster oben auf dem Dach durch das Loch am Ende des Himmelfahrtsgottesdienstes nach oben gezogen, sodass der Heiland wirklich im Dach und im Himmel verschwand. Und zu Pfingsten dann das Gegenteilige, dass dann die Taube an den Seilen wieder durch das Loch in die Kirche hinuntergelassen wurde. Hier ist es, glaube ich, eine hölzerne Taube, es gab ganz unterschiedliche. Nun gibt es eine ganz nette Geschichte zu einem Heiliggeistloch, nämlich dass ein Pfarrer einer etwas müde und träge gewordenen Gemeinde sich gedacht hat, ich muss das mal ein bisschen aufpeppen. Hat sich mit dem Küster verabredet und gesagt, wir machen mal was ganz Neues. Und er ließ am Samstag in seiner Gemeinde oder im Dorf bekannt machen, dass am Sonntag der Heilige Geist höchstpersönlich in der Kirche auftauchen würde. Und er hatte mit dem Küster abgesprochen, dass der zu einem ganz bestimmten Moment während der Predigt oben über diesem Loch steht und eine lebendige Taube durch das Loch fliegen lassen solle. Die Predigt begann und er predigte und predigte und in der Mitte rief er dann, Heiliger Geist, erscheine. Aber es geschah nichts. Und noch einmal rief er, Heiliger Geist, erscheine. Nichts passierte. Nur der Küster tauchte auf der Empore auf und sagte, Herr Pfarrer, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Manchmal geht es dann auch schief, wenn man mit dem Heiligen Geist vielleicht mal versuchen möchte, eine Show zu treiben. Der Heilige Geist, das ist ja das, worum es an Pfingsten geht. Der aber vermutlich für die meisten Menschen, jetzt vielleicht nicht für uns, aber wenn man mit anderen ins Gespräch kommt, am schwersten zu verstehen ist. Wer ist das überhaupt? Da gibt es den Vater, den Sohn, ja, das kann man ja noch irgendwie einsortieren, aber so einen Geist, wie kann man den beschreiben? Der Geist. Was ist er dann? Von Anfang an wird vom Geist gesprochen, vom Schöpfergeist, der die Herzen der Gläubigen erfüllen soll und in ihnen das Feuer göttlicher Liebe entzündet, damit wir gestärkt, getröstet und mit heißem Herzen und kühlem Kopf, wird einmal beschrieben, erfahren, wer Jesus ist, wer Gott ist und dann begeistert von ihm weitergeben können. Die Jünger haben das erlebt. Wir haben das vorhin aus der Apostelgeschichte, aus dem zweiten Kapitel gehört. Aber das ist ja nicht das einzige Mal, wo der Heilige Geist Menschen der damaligen Zeit erfüllt und ausgefüllt hat. Und ich möchte euch gerne nicht mit in diese Geschichte, die wir gehört haben, sondern in eine darauffolgende Geschichte mit hineinnehmen. Ihr dürft das Bild jetzt gerne ausblenden. Die ersten rund 5000 Christen verkündigten also, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, was sie über Jesus gelernt, mit ihm erfahren und von ihm mitbekommen hatten. Und parallel dazu ereignen sich dann auch wirklich Wunder. Alles nach Apostelgeschichte 2. Petrus und Johannes heilen, im Namen von Jesus einen Gelähmten, wird im dritten Kapitel berichtet. Und all das provozierte nun die Oberen des Volkes. Denn sie waren ja eigentlich von Ostern her, besser gesagt von Karfreitag her, noch davon ausgegangen, die Sache mit diesen merkwürdigen Christen hätte sich doch jetzt erledigt. Den Anführer hatten sie ja nun dingfest gemacht und auch gleich ihm das Leben genommen. Aber es kam noch schlimmer, denn die Anhänger behaupteten ja nun, dass der, dem sie das Leben genommen hatten, von den Toten auferstanden war. Und damit zogen sie durchs Land und erzählten davon. Und die Sadduzäer besonders ärgerte das, weil sie davon dann überzeugt waren, Auferstehung, das gibt es nicht. Mit Jesus hatten sie schon zu seinen Lebzeiten darüber gestritten, im Matthäus-Evangelium zum Beispiel. Und jetzt waren die Jünger auf einmal da und redeten wieder von diesem Jesus, der als Retter auf diese Erde gekommen war. Und wir steigen ein in einen Teil der Apostelgeschichte im vierten Kapitel ab Vers 18. Man befahl Petrus und Johannes, nie mehr im Namen Jesu zu reden oder zu lehren. Sie aber entgegneten ihnen, ob es vor Gott gerecht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das müsst ihr beurteilen. Denn wir können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Man drohte ihnen nochmals und ließ sie dann aber gehen. Petrus und Johannes also stehen vor demselben Gremium, wie Jesus schon es getan hatte. Während der Gerichtsverhandlung gegen Jesus noch wartete Petrus draußen im Hof und verleugnete ihn dreimal. Jetzt war er aber ein anderer geworden und steht mutig da, offen und sagt, Jesus ist der Weg zum Leben. Und der Predigttext, den ich jetzt verlesen werde, ist die Fortsetzung zu dieser Geschichte, zu dieser Einleitung aus Kapitel 4. Da heißt es, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten ihnen, was die oberen Priester und die führenden Männer des Volkes ihnen angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun hör auf ihre Drohungen, Herr. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie das gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos in aller Freiheit Gottes Botschaft. Petrus und Johannes gehen als erstes, nachdem sie aus dem Gefängnis freikommen, in die Gemeinde. Sie erzählen dort, was ihnen passiert ist, und die Gemeinde setzt sich hin und betet. So wird es hier beschrieben. Und es beginnt mit Versen aus dem Psalm 146. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und alles, was darin lebt. Sie loben Gott, den Schöpfer und Herrn des Universums, zu Beginn. Mit diesem Zitat. Sie richten also ihren Blick erstmal weg von dem, was an vielem Problematischen da ist. Sie zählen das ja alles auf, was mit ihnen passiert, was ihnen angedroht wird, welche Einschränkungen, Beschränkungen und auch Androhungen sie bekommen haben. Sie blicken in den Himmel, also nicht zum Heiliggeistloch, das gab es damals noch nicht, sondern nach oben, weg von den Problemen, die irdisch sind, erstmal nach oben und bitten da um Hilfe, wo es am wichtigsten ist. Sie nehmen also die wundervolle Möglichkeit wahr, den Blick frei zu bekommen durch das Gebet, indem sie mit dem Schöpfer des Universums, den Schöpfer von uns allen, in den Dialog eintreten. Damit verschwinden die Probleme nicht, ohne Frage, aber sie gewinnen erstmal eine neue Perspektive für sich und für die Zukunft, die vor ihnen liegt. Und dann, nachdem die Gemeinde zum Herrn der Schöpfung des Universums gebetet hat, beten sie als zweites zum Herrn der Geschichte, wieder mit einem Psalmwort aus Psalm 2. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt und auserwählt hat. In der Fortsetzung des Psalms heißt es unter anderem, aber Gott im Himmel kann nur darüber lachen. Er stellt sie zur Rede und spricht, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Viele Psalmen weisen schon auf Jesus hin. Sogenannte messianische Psalmen. Und diesen Psalm, den sie in ihr Gebet aufgenommen haben, ist einer davon. Auch das eine Horizonterweiterung, der Blick in den Himmel, aber auch in die Geschichte. Was hat Gott ihnen schon alles Gutes getan? Was haben sie mit ihm erlebt? Und was hat er auf die Zukunft hin in der Vergangenheit versprochen? Daran erinnern sie sich. Oder zusammengefasst wie ein ehemaliger Bundespräsident mal gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Gustav Heinemann hat das gesagt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Gemeinde also betet zum Herrn der Schöpfung, zum Herrn der Geschichte und plötzlich passiert das, was auch an Pfingsten passiert. Sie wird erneut erfüllt. Alle Einzelnen, die Gemeindemitglieder. Und sie sind im buchstäblichen Sinne erschüttert von dem, was da passiert. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten in aller Freiheit Gottes Botschaft. Immer dann, wenn in der Bibel die Erde bebt, dann ist Gott wirklich am Wirken. Das ist eins der Zeichen dafür. Gott ist wirklich da. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wieder einmal. Nach dem ersten Pfingstfest steht hier, noch einmal wurden sie erfüllt. Noch einmal. Gott erfüllt das Versprechen, das er ihnen gegeben hat aus dem Alten Testament. Dass er mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz, mit seiner ganzen Kraft und Stärke in die Menschen, die